Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12, dem Podcast für alle, die nicht länger zusehen wollen, wie unsere Welt aus dem Gleichgewicht gerät. Was passiert, wenn wir den Amazonas verlieren? Nicht nur Millionen Arten stehen auf dem Spiel, sondern auch uraltes Wissen, indigene Lebensweisen und ehrlicherweise unser aller Zukunft. Heute nehme ich euch mit in den brasilianischen Amazonas, einen der artenreichsten und zugleich bedrohtesten Orte dieser Erde. Zu Gast sind Alexandra Schwarz-Schilling, Gründerin und Geschäftsführerin von Living Gaia e.V., sowie Simon Knob, Biologe und Projektleiter in dem Verein. Mit Living Gaia verfolgt ihr einen ganzheitlichen Ansatz. Ihr verbindet Regenwaldschutz, Frauenempowerment, Bildung und indigene Zusammenarbeit. Also ein spannender Mix. Wir sprechen heute über bedrohte Arten, kulturelle Identität, nachhaltige Ökonomie und somit über den Schutz des Amazonas mit und durch indigene Gemeinschaften. 5 nach 12, es ist noch nicht zu spät, unsere Zukunft positiv zu beeinflussen. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Herzlich willkommen nochmal, Alexandra. Herzlich willkommen, lieber Simon.
Danke für die Einladung. Ja, Freue mich, hier zu sein.
Ich auch.
Also, ich denke, bei der Anmoderation wird das ein definitiv spannendes Gespräch und die Zeit wird wahrscheinlich nicht reichen. Schauen wir mal. Lieber Alexandra, du hast 2014 den Berliner Verein gegründet. Also, was hat dich dazu inspiriert? Der Amazonas ist ja erstmal weit weg, auch von Berlin.
Ja, das stimmt. Hat damit zu tun, dass ich 2011 mit meinem brasilianischen Mann zusammen in der Cerrado im Zentralbrasilien angefangen habe, ein Heilungsbiotop aufzubauen. Das ist einfach ein Ort in der Wildnis, wo man Naturerfahrung machen kann. Und dort in der Region haben wir dann schnell Kontakt bekommen zu indigenen Kulturen. Ich habe den Kontakt auch gesucht, weil ich sozusagen schon in den 80er Jahren mich viel mit indigenen Kulturen beschäftigt habe in Nordamerika. Deswegen war für mich klar, in Brasilien würde ich wieder den Kontakt zu indigenen Kulturen suchen. Dann sind es praktisch zufällig, waren es dann die Huni-Queen, die wiederum weit weg waren von dem Ort, wo wir da sind in Zentralbrasilien. Und ich bin hingefahren auf Einladung dann in den Amazonas schon 2013, habe dort die Huni Queen kennengelernt und das ganze komplexe System, die Situation und war sehr berührt und habe entschieden, da will ich gerne unterstützen, besonders die Frauen und habe deswegen eben dann in Deutschland diesen Verein gegründet, um eigentlich zunächst erstmal nur um indigene Huni-Queen-Frauen zu unterstützen. Das war der eigentliche Impuls.
Spannend. Also du bist schon sehr, sehr lange bei dem Thema dann dementsprechend unterwegs. So, Simon, jetzt interessiert mich, wie bist du dazu gekommen?
Ja, also das hat auch eine lange Vorgeschichte. Ich habe 2016 die Einladung bekommen, ein Dokumentarfilmprojekt in Brasilien zu machen, wo es auch um Indigene ging. Also ich bin von meiner Ausbildung aus Naturschützer. Ich habe einen Master gemacht in Primatenschutz und da interessiert man sich natürlich sehr für auch Waldgebiete, die noch zusammenhängend sind, weil es der Hauptlebensraum ist von Primaten. Und dann bin ich durch dieses Dokumentarfilmprojekt eben 2016 zuerst nach Brasilien gekommen und da hat sich dann ein ganzer Horizont für mich geöffnet und habe eben auch sehr stark gemerkt, wie stark die indigene Lebensweise wichtig ist für den Schutz der Natur vor Ort und wie stark die Indigenen dort seit Jahrtausenden die Natur bewahren. Und bin dann auf den Trichter sehr schnell gekommen, dass wenn man eben erfolgreich Naturschutz betreiben will, dass man am besten mit denen zusammenarbeitet. Und war dann viele Jahre in Brasilien aktiv. Bis zur Mitte der Pandemie habe ich es ausgehalten. Dann wurde alles ziemlich schwierig, auch mit Bolsonaro ja. Damals in der Pandemie hat man sich ja mitbekommen, hier auch in den Medien, dass da auf vielerlei Hinsicht schwierig war, in Brasilien zu leben. Gerade als Naturschützer hatte ich da natürlich auch keine Arbeit und bin dann zurück nach Deutschland und habe in Berlin auf einer Konferenz durch eine glückliche Fügung Alexandra kennengelernt, die auch diese Connection hatte, Brasilien, Deutschland, und so haben wir dann zusammengefunden und es war ein perfektes Match damals.
Ja, es war dann natürlich auch eine andere Zeit. Als Bolsonaro in Brasilien die Regierung übernommen hat, haben wir eben entschieden, okay, jetzt müssen wir die Arbeit des Vereins ausbauen. Also was vorher so sozusagen als kleines Projekt gestartet war, wurde dann politisch.
Okay.
Und deswegen haben wir dann angefangen zu überlegen, was können wir denn überhaupt machen? Wir haben diese Verbindung zu den Huni Queen, wie können wir unterstützen, weil die natürlich wirklich in Aufruhr waren damals, als das losging mit Bolsonaro. Und dann ist uns im Grunde klar geworden, eines der sag ich mal, der Sachen, die vielleicht am meisten Impact entwickeln können, ist Land, privates Land zu kaufen, also privaten Wald zu kaufen in der Nähe der Gebiete der Indigenen und sozusagen komplexe Projekte, Modellprojekte zu entwickeln. Und damit hat sich dann auch sozusagen die Ausrichtung des Vereins erweitert. Durch im Grunde 2018, durch die Wahl von Bolsonaro. Und dann seit 2019 sind wir dann eben, sag ich mal, viel breiter unterwegs,
ja,
durch dieses Landkaufprojekt.
Also die Botschaft ist, manchmal kann aus schwierigen Situationen auch was Größeres und Gutes entstehen an der Ecke.
Ja, glückliche so
Fügung
sagen,
für euch zwei zusammenzukommen. Und Simon, du bist ja auf mich zugekommen, ne? So kann ich mich erinnern.
Ja,
für mich auch eine glückliche Fügung, weil das ist ein Thema, was wir hier noch in 11:55 noch gar nicht besprochen haben. Wir sind da schon so ein bisschen drin, in welche Richtung das geht, aber lasst uns vielleicht sozusagen einen Schritt nach vorher gehen. Was ist sozusagen, du hast ja gerade gesagt, Alexandra, das Themenfeld ist größer geworden, ne? Was sind sozusagen so, was ist so eure Vision oder gibt es so übergeordnete Ziele, die ihr als Verein verfolgt? So ein bisschen konnte man ja schon raushören.
Naja, also unser Ansatz ist eben, alle Player in der Region, das sind die Huni Queen, das sind aber auch die Ribeirinhos, das sind die, sag ich mal, die Flussufergemeinschaften, die auch in dieser Region leben, die oft angeworben wurden von den Farmern, zum Teil auch schon seit drei Generationen da leben. Mhm. Und mit, dass die sozusagen, dass man Projekte macht, wo die mehr miteinander kooperieren. Und wo wir sozusagen, und insgesamt ist die Ausrichtung Erhaltung und Schutz des Waldes und der Lebensgrundlage der Menschen vor Ort, aber auch überhaupt aller Menschen. Also weil natürlich die Zeit sehr drängt und weil die Gemeinschaften eine schwierige Vergangenheit miteinander haben, aufgrund der Kolonialgeschichte. Mhm. Ne, ist ja auch bei den Huni Queen jetzt, sag ich mal, vielleicht 100 Jahre her, dass sie kolonialisiert wurden und da sind immer noch sehr viel unaufgearbeitete Verletzungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und deswegen ist unser Auftrag, also sowohl die Bevölkerungsgruppen miteinander sozusagen, dass alle mehr an einem Strang ziehen und natürlich gleichzeitig die Lebensgrundlage für die Huni Queen, die sich verbessern, weil die sind eigentlich, die sind die Gebiete zu klein, mhm, auf denen die sind.
Auf den Reservatenden sozusagen.
Ja. Okay. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also dass wir auf jeden Fall eben diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, dass es uns jetzt nicht nur, wie ja auch schon rauskam, eben um ein Thema geht, zum Beispiel Diversität oder Frauen unterstützen. Wenn man einmal so vor Ort ist in der Region, mit den Menschen auch zusammenlebt, dann wird einem ganz schnell klar, wie viele Probleme es gibt, die alle miteinander auch verflochten sind.
Mhm.
Und deswegen steht es für uns nicht im Widerspruch, sowohl die Biodiversität zu schützen, als auch für sauberes Trinkwasser zu sorgen in der Region, als auch die Frauen zu unterstützen, durch Bildungsprogramme zum Beispiel. Und alles spielt miteinander rein, ne? Nachhaltige auch Lebensgrundlagen zu schaffen, also ökonomische Lebensgrundlagen, die den Wald nicht zerstören. Eigentlich müssen alle diese Gebiete abgedeckt werden. Man kann nicht isoliert sagen, hier, wir gehen jetzt hier mit dem Skalpell ran und wir kümmern uns jetzt hier nur um die Primaten. Ich bin Primatenschützer, ja, deswegen habe ich eigentlich von Anfang an auch diesen Fokus gehabt. Aber dann kommt man dahin und sieht, dass Säuglinge sterben, weil es kein sauberes Trinkwasser gibt.
Mhm.
Und dann kann man natürlich diese Situation nicht ignorieren. Und wir haben aber auch viele Partner vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir machen nicht alles alleine und dann,
ja,
hat auch jeder sein Steckenpferd.
Jetzt habt ihr beide in Brasilien gelebt, seid öfter vor Ort, ne? So habe ich es richtig verstanden.
Ja,
im Grunde sozusagen aber ich würde sagen mal für die meisten Europäer und ich behaupte mal auch für die meisten Hörerinnen von mir und inklusive mir ist es eine völlig fremde Welt.
Ja.
Ne? So, also es ist so weit weg und ist irgendwie, ja, man sieht da mal Beiträge, aber es fühlt sich irgendwie wie eine völlig fremde Welt an. Vielleicht könnt ihr da noch so ein paar Eindrücke, ihr habt schon ein bisschen angefangen, so ein paar Eindrücke erzählen, beziehungsweise Erfahrungen, die euch da vor Ort geprägt haben. Also das wäre vielleicht nochmal ganz gut, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
Ja, ich meine, es geht schon los mit dem Heilungsbiotop. Warum sind wir da überhaupt hin? Weil eben in Brasilien ist es noch möglich, eine echte Wildniserfahrung zu machen. Das ist in Europa, gibt es keine Wildnis. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Das ist auch schön, ich will das gar nicht irgendwie bewerten. Es ist aber was völlig anderes, als zu erfahren, was Wildnis bedeutet. Also ein wirklich lebendiges, intaktes Ökosystem. Sowas kennen wir hier im Grunde kaum noch. Und das ist halt so voll mit Lebensenergie und man ist... man kann auch als Individuum, als Mensch, egal ob als Europäer oder Amerikaner oder wie auch immer, eine ganz neue Erfahrung von sich machen, was es bedeutet, ein lebendiges Wesen auf diesem Planeten zu sein und mit dieser Wildnis im Kontakt zu sein und im Austausch und was für eine Power da drin steckt, einfach an Lebensenergie. Das ist zum Beispiel bei uns, wenn man jetzt in Europa oder in Deutschland durch den Wald geht, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist alles schön und nett und gut, aber das hat nichts zu tun mit so einer Erfahrung von wirklich von Wildnis, wo die Natur so, so sozusagen so beeindruckend ist, dass man eben auch vielleicht ein anderes Selbstverständnis als Mensch entwickelt.
Eine Demut auch entwickelt.
Ja, eine Demut und auch ein aber auch ein Aufgehobensein, ne, in diesem Gesamt in dieser Gesamtkosmos mit in diesem auf diesem Planeten. Ne? Das ist sozusagen, das ist, glaube ich, die wichtigste persönliche Erfahrung. Und natürlich durch den Kontakt mit den Indigenen wird das noch verstärkt, weil natürlich der Umgang mit indigenen Menschen einen zu seinen eigenen Wurzeln zurückbringt. Und ich kann ganz klar sagen, besonders als Frau ist es für mich immer wieder eine große Bereicherung zu erleben, wie indigene Frauen mit ihren Kindern sind. Einfach diese ganz organische Seinsweise mit Kindern hat mich auch immer wieder nachhaltig beeindruckt.
Okay, also ich spüre die Emotion, ne? Also wir haben jetzt kein Bild hier dabei, aber ich glaube, man hört das auch aus deinen Worten raus. Möchtest du was ergänzen, Simon?
Ja, ich kann auf jeden Fall diesen Aspekt mit der Wildnis, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und was mich, als ich das erste Mal nach Acre, also da, wo wir arbeiten, als ich das erste Mal dorthin gefahren bin, was mich sehr berührt hat, war also dieser Flug über den Amazonas erstmal, weil da, wo wir arbeiten, ist eine sehr remote Region. Es gibt keine Straßen, Gott sei Dank. Oft sind die Straßen der Anfang vom Ende. Vielleicht kommen wir dazu auch noch. Ja. Auf jeden Fall ist dort eben noch sehr viel zusammenhängender Wald zu sehen. Und dann muss man erstmal eben von der Hauptstadt Rio Branco, der Hauptstadt des Bundesstaates Acre, muss man nach Jordão fliegen. Das sind ungefähr 2 Stunden Flug mit so einer kleinen Maschine. Und da fliegt man einfach über den unberührten Regenwald, sage ich mal in Anführungsstrichen. Weil natürlich gerade auch in der Region, die eigentlich sehr weit weg war, noch vor kurzer Zeit, vor wenigen Jahren, war noch sehr weit weg von diesem Deforestation Belt, also dieser Region, wo der Amazonas eben vom Süden her aufgefressen wird, jetzt gar nicht mehr so weit entfernt ist. Und auch entlang der Straßen riesige Gebiete inzwischen schon abgerodet sind. Also es waren die gemischten Gefühle. Auf der einen Seite denkt man, oder man sieht noch so viel Wald und man denkt so, huff, auch das erleichtert einen. Auf der anderen Seite sieht man eben, wie schnell auch die Abholzung voranschreitet. Und über die Jahre, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber in den 3 Jahren, wo ich dabei bin, sieht man auch schon deutliche Veränderungen, dass der Wald eben immer stärker abgeholzt wird. Das war so ein Wow-Moment, wo mir auch kurz mal die Tränen gekommen sind da oben in dem Flieger. Und dann das andere, was ich eben kurz gesagt hatte oder angerissen hatte, ich bin da so hingekommen, ja, was vielleicht mit dem Bild, was auch viele Europäer haben, Wildnis hatten wir gerade schon, aber auch so eine Art von, ja, vielleicht ein verlorenes Paradies zu finden, was es bei uns nicht mehr gibt, wo alle im Einklang leben, wo es von Tieren wimmelt, wo, ja, so dieses Paradies auf Erden. Und dann die Realität vor Ort ist aber eben leider oft eine andere. Und das hat mich auch sehr stark berührt, weil ich eben gesehen habe, die Menschen dort leben zwar im Einklang mit der Natur, das kann man schon so sagen, aber es gibt auch einfach sehr viel Armut und sehr viel Probleme. Und es gibt auch Hunger in der Region. Und das war was, was mir vorher, bevor ich nicht in Amazonas war, eben noch nicht so ganz klar war. Ja. Und das ist auch da, wo wir dann eben so unser Konzept noch stärker rausgearbeitet haben, daraufhin aufbauend, dass wir eben ganzheitlich arbeiten müssen.
Ja, also ich glaube, die Emotionen sind rauszuhören und dass da einen die Emotionen überwältigen, kann ich gut nachvollziehen, ohne es selbst erlebt zu haben. Aber ich habe so die Bilder von mir vor mir, wenn man so diese Aufnahmen aus dem Flugzeug immer sieht, wie er abgeholzt wird. Ne? Dann lass uns jetzt mal konkret zu eurer Arbeit kommen, weil wir wollen ja, also das Problem ist, glaube ich, umrissen. Gänsehaut haben jetzt alle Hörerinnen, würde ich sagen, nach euren Schilderungen. Ihr sozusagen arbeitet ja an einem Modellprojekt, wenn ich das so sagen darf. Ne? So, es geht um ein Schutzgebiet, den Namen sage ich jetzt nicht, weil ich nämlich gar nicht weiß, wie es ausgesprochen wird, macht ihr gleich wahrscheinlich. Es geht natürlich um den Erhalt des Amazonaswaldes, geht um den Erhalt der Biodiversität. Es geht immerhin mal um schlappe 16.000 Hektar. Also, was hat euch bewogen, in diesem Gebiet aktiv zu werden? Erzählt mal was über das, was ihr da tut.
Also warum das Gebiet? Weil eben, das ist halt direkt in der Region, wo ich mit den Honigqueens schon zusammengearbeitet habe. Und als wir dann entschieden haben, mit den Honigqueen, also mit Vertretern der Honigqueen, am besten ist es, wir gucken nach Landkauf, hat sich halt dieses Land strategisch angeboten, weil es ist in der Nähe der Gebiete der Honigqueen, in der Nähe der Gebiete der Unkontaktierten. Also es ist jetzt für unsere Arbeit das richtige Stück Land gewesen, das eben auch zum Verkauf stand.
Mhm. Okay.
Das Gebiet heißt übrigens Tadaya.
Das ist ja nicht anders ausgesprochen, ich habe es befürchtet.
Hast, ja, mit dem schönen gerollten R. Und das liegt am Tadawaka-Fluss. Es ist ein kleiner Fluss eben in dieser Region, wo wir arbeiten. Das ist relativ nah an der peruanischen Grenze, also liegt im brasilianisch-peruanischen Grenzgebiet. Und Tadaya ist der alte Name, den die Honigqueen-Bewohner damals benutzt haben für den Fluss, bevor er Tadawaka hieß. Und deswegen haben wir gedacht, es ist eben sehr passend, diesen Namen zu geben. Gemeinsam mit den Honigqueen auch haben wir uns für diesen Namen entschieden. Und du hattest eben 16.000 Hektar angesprochen. Ich finde immer, also ich bin jetzt auch nicht so ein Zahlenmensch und ich finde es immer sehr schwierig, sich das vorzustellen. Mhm. Und also wir sind ja in Berlin, jetzt wenn man Berlin als Maßstab nimmt, ist es ungefähr ein Viertel der Fläche Berlins und das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Also da ist man schon ein paar Tage zu Fuß unterwegs, um einmal von einer Seite in die, zur anderen Seite zu laufen. Und ja, du hattest von dem Modellprojekt gesprochen, also Modellprojekt insofern, dass wir, wie wir schon gesagt haben, eben alle diese Faktoren, die in der Region wichtig sind zu bearbeiten, auch versuchen anzugehen. Und natürlich steht der Schutz des Waldes im Vordergrund. Also wie ich eben auch schon sagte, Acre ist der Bundesstaat, wo eigentlich die schnellste, mit der schnellst wachsenden Abholzungsrate. Also ist jetzt noch nicht der, wo am meisten abgeholzt wird, aber wo eben die Rate am schnellsten wächst von der Abholzung. Weil vorher, vor 10 Jahren war so gut noch wie gar nichts dort.
Ja. Und das hat sich wirklich total verändert. Ich bin ja jetzt schon sehr lange in der Region. Als ich das erste Mal da war, war das noch ganz anders. Ja, ich weiß nicht, es war auch von der Stimmung her und von der Energie noch viel weiter weg von allem. Jetzt ist es schon, fühlt es sich viel angebundener an, weil auch viel mehr Internet dort gibt, weil es Starlink ist angekommen. Also man merkt einfach, die Welt kommt an die letzten Plätze so wuff.
Es gibt keine Regionen, die mehr vor dem menschlichen Einfluss geschützt ist, so kann man es doch fast sagen.
Ja.
Ne?
Auf jeden Fall, ja. Und vom Kapitalismus, also menschlich sowieso. Menschen waren, also
stimmt, die waren auch vor Ort,
genau. 10.000 von Jahren schon dort, eben die Indigenen, aber ja, würde ich mal sagen, so vielleicht die kapitalistische oder moderne Welt, mit der wir natürlich, in der wir auch aufgewachsen sind. Und ja, das Agrobusiness ist eben sehr stark in Brasilien und die sind auch in allen, also auch in der Politik sehr stark verflochten und auch in der Politik von Acre. Ja. Die meisten Politiker in Acre oder viele Politiker in Acre sind auch sehr stark mit dem Agrobusiness verwoben.
Ja. Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen vor uns in euren Äußerungen beschrieben, was sozusagen der Unterschied ist zwischen unseren Wäldern und sozusagen diesen Urwäldern, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, einfach an der Stelle. Vielleicht könnt ihr noch für den Laien so ein bisschen sagen, also was ist das Besondere so an Daten, Zahlen, Fakten der Biodiversität vor Ort? Ich glaube, vielleicht kann man das sich so im Umfang gar nicht so richtig als Laie vorstellen. Und wenn er darüber spricht, vielleicht könnte auch schon sagen, ja, wo sind, sieht man schon Veränderungen? Ja, sieht man schon, logischerweise. Sonst wären wir ja nicht alle auf Alarm. Aber vielleicht da noch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich glaube, das ganz spannend ist. Ich glaube, den Umfang ist man sich gar nicht bewusst. Ne? Weil wenn ich hier in Berlin durch den Wald gehe, wenn ich nicht gerade einen Straßenlärm höre, ist es meistens sehr ruhig. Also okay, es sind ein paar Vögel da. Aber ich vermute mal, die Geräuschkulisse ist am Amazonas eine ganz andere.
Ja, also natürlich, der Amazonas ist der größte Regenwald der Erde und deswegen gibt es im Amazonas auch die meiste Biodiversität der Erde, weil Regenwälder einfach die Ökosysteme sind, wo es am meisten zu sehen oder zu hören oder zu fühlen gibt, was Biodiversität angeht. Und ungefähr 10% der Tierarten leben im Amazonas weltweit. Wir haben sehr viele unterschiedliche Baumarten und ich wollte dich mal fragen, ob du dir vorstellen kannst, einfach um es mal ins Verhältnis zu setzen, so hier Deutschland oder Europa, Amazonas. Was schätzt du, wie viele Baumarten haben wir in Europa ungefähr?
Ach, jetzt muss ich mich ja outen, weil ich hatte schon einen Podcast zu Wald und ehrlicherweise war genau das Thema, weil es nämlich darum ging, diverse Baumarten auch nach Europa zu bringen, weil unsere nicht mehr für die Temperaturunterschiede geeignet waren. Oh, alter Mann, warte mal. Eigentlich soll man das hier mit dem Fragen, läuft ja eigentlich andersrum, ist jemand, ja?
Entschuldigung, ja.
Alles gut. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, 50 in Europa, 50, 60 oder in Deutschland. Und in Brasilien war das ein Vielfaches davon, das weiß ich zumindest. Da waren, glaube ich, sogar noch zwei Nullen mindestens dran, so in der Richtung.
Ja, also ich habe jetzt mal Deutschland, ich glaube, das könnte ungefähr hinkommen. Die Zahl habe ich jetzt nicht gerade vorliegen für Deutschland, hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ich habe jetzt mal Europa genommen, ja. Ne? Ganz Europa, weil es ja auch von der Größenordnung her ungefähr passen muss. Also wir haben in Europa 250 bis 300 native Baumarten sozusagen. Und im Amazonas alleine haben wir 16.000.
Siehst du, genau. Ich wusste, das war irgendwas mit 6 und in den 10.000ern. Ja, siehst du, also ein bisschen habe ich mir gemerkt dafür. Aber ja, das hat mich damals auch hellhörig gemacht, der Unterschied. Ne?
Sind schon noch mal ein paar dran, auf jeden Fall.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Und der Amazonas ist auch nicht, also Amazonas ist nicht gleich Amazonas, es ist nicht alles homogen. Da gibt es natürlich auch, weil es ist ja auch ein riesiges Gebiet, ungefähr... Deutschland passt ungefähr 15 Mal rein in den Amazonas. Und es gibt unterschiedliche auch Endemismusgebiete. Also Endemismus bedeutet ja, dass Spezies nur in einem bestimmten abgegrenzten Bereich vorkommt. Innerhalb vom Amazonas gibt es verschiedene Endemismusgebiete auch. Und gerade in der Region, wo wir sind, wo es eben schon auch Richtung Anden geht, gibt es ein sehr, sehr wichtiges Endemismusgebiet, wo viele Spezies vorkommen, die man jetzt in anderen Teilen des Amazonas gar nicht trifft. Und wir haben eine Inventur gemacht, also es war einer der ersten wichtigen Schritte, als wir eben diesen ganzen bürokratischen und finanziellen Aufwand hinter uns gebracht hatten, dieses Land erstmal zu erwerben, haben wir eine Biodiversitätsinventur gemacht, wo wir mit Wissenschaftlern in 2 Wochen im Wald unterwegs waren. Und wir haben immerhin 800 Baumarten gefunden, ohne Subspezies, also nur so die man mit dem bloßen Auge bestimmen kann. Ja, mit Laboruntersuchungen werden es dann nochmal mehr, weil dann man noch die Unterspezies auch noch identifizieren kann. Das ist schon mal mehr als das Doppelte, als man in Europa hat, nur in diesem Gebiet von 16.000 Hektar. Und dann an Tierspezies waren es auch ungefähr um die 800 Spezies. Und da sind aber die Insekten nicht mit dabei. Das waren auch nur eben Säugetiere, Fische, Vögel, Reptilien, Amphibien. Und einige davon sind eben auch sehr stark gefährdet.
Wahnsinn. Ich glaube, jetzt hat jeder so ein bisschen mal ein Bild davon, ne? Also in welcher Größenordnung letztendlich das bewegt. Ist es richtig, dass ihr da auch sozusagen neue Arten entdeckt habt oder habe ich das falsch auf eurer Seite gelesen? Sozusagen,
um ehrlich zu sein, es gibt mit Sicherheit Arten auf dem Gebiet, die noch nicht beschrieben worden sind wissenschaftlich, weil einfach in der Region noch nicht viel geforscht wurde. Okay. Es ist so ein bisschen wie so ein wilder Westen. Also wenn man eine ordentliche Forschungsexpedition dorthin macht, mit dem Ziel, neue Arten zu entdecken, dann wird man die auch finden. Aber was wir gefunden haben, waren eben Arten, die erst beschrieben worden sind in der Region. Also die vorher eben noch nicht bekannt war, dass sie in dieser Region auch leben. Und die haben wir dort festgestellt.
Kann man sich irgendwie immer gar nicht vorstellen. Ne? Wir wollen alle zum Mond fliegen und zum Mars und wo wir nicht alles neuerdings hinwollen am liebsten. Und auf dem eigenen Planeten wissen wir noch gar nicht, wer da alles so lebt und auf wen wir Einfluss nehmen. Leider Gottes nicht immer positiv. Sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, beim Podcast ist immer ein bisschen schwierig, aber jeder hat so ein bisschen ein Bild jetzt vom Amazonas. Dank eurer Beschreibung. So, was macht ihr jetzt aber konkret? Ne? 16.000 Hektar, es geht um den Schutz des Gebietes. Erzählt ein bisschen, was ihr sozusagen ganz konkret mit dem Verein jetzt da vor Ort macht. Denn ich glaube, das interessiert den einen oder anderen sehr stark von den Hörerinnen.
Ja, also eine Aufgabe, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber die jetzt halt sich erstmal auch sehr stark in den Vordergrund gedrängt hat, ist der Umgang mit den dort lebenden Ribeirinhos, weil wir am Anfang gar nicht wussten, dass dort so viele leben. Und mit denen müssen wir sozusagen Einigung darüber finden, wie das jetzt weitergeht. Also, dass sie einerseits eine Lebensgrundlage haben, dort auch bleiben können und andererseits aber eben die Viehzucht total zurückgefahren wird, die früher dort betrieben wurde. Also wir sind dabei, sozusagen die Viehzucht ganz aufzugeben, dann mit eben zu vereinbaren, dass nicht mehr gejagt wird, vor allem nicht mit Hunden. Also Schilder aufzustellen, dass dieses Gebiet jetzt eben sozusagen ein Schutzgebiet ist. Also wir müssen die Leute alle ins Boot holen und im Grunde genommen eine neue Strategie ausrufen und entwickeln und auch gucken, wer hat Lust mitzumachen. Wer hat Lust, sozusagen mit uns zusammen Projekte zu machen und so eine neue, sozusagen in eine neue Phase überzuleiten. Das ist sozusagen das, was jetzt unmittelbar dran war, weil wir eben mit den Leuten vor Ort konfrontiert sind. Und dann machen wir eben parallel auch immer Projekte in den Dörfern der Honey Queen, also die jetzt erstmal mit diesem Schutzgebiet gar nicht unmittelbar was zu tun haben. Und es ist unser Ziel, eben Gemeinschaftsprojekte zu entwickeln, um eine langsame, organische Zusammenarbeit an den Start zu bekommen.
Aber für diejenigen, die euch noch nicht kennen, ihr habt die 60.000 Hektar gekauft.
Ja, also nicht wir als deutscher Verein, sondern wir haben in Brasilien eine Organisation gegründet, die jetzt der formale Eigentümer ist. Und wir sind dabei, in Brasilien eine Stiftung ins Leben zu rufen, damit dieses Land dann in diese Stiftung eingebracht wird. Okay. Weil das ist für uns die einzig wirklich langfristig sichere Option für so ein Land. Und unser Ziel ist auch, noch mehr solche Projekte und Länder in so eine Stiftung zu überführen.
Okay, sehr, sehr spannend, sehr spannend.
Ja, also was noch konkreter jetzt, um konkreter auf die Projekte zu sprechen zu kommen, also man kann sagen, wir arbeiten eigentlich an vier unterschiedlichen Fronten, das ist eben der Schutz der Biodiversität, die Bildung, die Gesundheit und die Infrastruktur vor Ort. Und was eben den Schutz angeht, geht es erstmal daran, wir haben festgestellt durch die Inventur, dass eben das Gebiet sehr stark belastet ist durch die Jagd, also dass Leute auch von außerhalb eindringen in das Gebiet und jagen. Und das, obwohl es eben noch sehr viel Wald gibt, also ein Großteil von dem Wald ist Primärwald, es ist sehr schwierig gewesen, viele Tierarten zu finden, die man zum Beispiel jetzt in gut geschützten Gebieten leicht findet. Und das ist eben ein starker Indikator dafür, dass sehr viel gejagt wird. Das heißt, wir wollen die Biodiversität schützen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Strategien, wie man das auch machen kann. Und da gibt es sehr gute Ansätze, eben was auch schon viel teilweise in anderen Gebieten gemacht wird, ist einfach die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen in diesen Schutz als Ranger und die auszubilden. Da gibt es super coole Systeme, eigentlich Apps, für die Handys, wo die Bevölkerung vor Ort selber zum Ranger werden kann. Das heißt, sie laufen durch das Gebiet mit den Smartphones und wenn sie irgendwo was sehen, zum Beispiel irgendwo wurde ein Baum gefällt, dann wurde irgendwo eine Tierfalle aufgestellt. Irgendwelche, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten, die in dem Gebiet auftauchen, machen sie ein Foto davon. Das ist automatisch eben durch die App. Automatisch wird es dann georeferenziert hochgeladen, auch auf eine Plattform. Und so haben wir dann diese Daten und können entsprechend eingreifen. Aber so weit sind wir noch nicht. Also das müssen wir erst noch installieren, dieses System. Wir müssen die Leute dafür ausbilden. Wir müssen die ganzen Smartphones besorgen. Wir müssen es Trainings geben. Aber sozusagen diese Technologie existiert und wir brauchen also Geld, Mittel, um das aufzusetzen, so damit das mehr geschützt wird. Dann, wie wir vorher gesagt haben, geht es eben um sauberes Trinkwasser, also Trinkwasserbrunnen installieren, weil gerade auch der Klimawandel in der Trockenzeit immer die Flüsse stärker austrocknen lässt. Und dann gibt es eine sehr starke Konzentration von Fäkalien, die in einem Fluss sind. Das heißt, das Flusswasser kann nicht getrunken werden. Und noch zu diesem anderen Punkt, Ökonomie habe ich vorher vergessen. Ich habe Infrastruktur gesagt, damit habe ich aber auch teilweise eben die Ökonomie vor Ort gemeint. Und die meisten Leute vor Ort leben eben von dem Wald und haben aber keine wirklichen Einkommensquellen für Geld. Und es gibt aber total spannende Produkte, die man eben im Wald machen kann. Und dazu ist das Erste, wo wir jetzt schon dabei sind, also das ist ein Projekt, was gerade schon gestartet hat, ist eben die Kautschukproduktion wieder zu starten. Und es war, also historisch ist es ein Gebiet, wo extrem viel Kautschuk gezapft worden ist, noch bis in das erste Drittel vom 20. Jahrhundert gab es eben sehr viel Kautschukproduktion in der Region, bis dann alles nach Südostasien rübergewandert ist, durch den Plantagenanbau von Kautschuk. Aber ursprünglich kommt der Kautschukbaum ja genau aus der Region, gerade vom westlichen Amazonas. Und es gibt jetzt wieder eine Nachfrage heute, viele Unternehmen, die eben diesen Naturkautschuk wieder wertschätzen, also vor allem unter diesen Nachhaltigkeitsaspekten, aber auch, weil er spezielle Qualitäten hat, die eben besonders, Kautschuk ist nicht gleich Kautschuk, so, aber das ist dann wieder komplexer. Auf jeden Fall gibt es eben diesen Markt und es gibt auch die Leute, die noch wissen, wie man diesen Kautschuk zapft. Und das ist jetzt was, wo wir gerade dran sind, eben um die Ökonomie vor Ort voranzutreiben für die lokale Bevölkerung, dass sie eine Einkommensquelle haben. Und da gibt es viele andere wahnsinnig spannende Produkte im Wald, also wo man Kosmetik draus herstellen kann, Essential Oils, ne? Also diese ätherischen Öle. Was auch schon teilweise gibt in der Region, also es gibt schon einige Dörfer, die auch zum Beispiel mit ätherischen Ölen schon arbeiten, aber das eben noch nicht in der großen, im großen Stil vermarkten. Und da sind wir natürlich auch dabei zu unterstützen. Aber es braucht alles Investment, es braucht Knowledge, Know-how. Und an was es aber nicht fehlt, sind Leute vor Ort, die Lust drauf haben und die bereit sind, da dabei zu sein.
Okay, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die stelle ich nochmal eins zurück. Das heißt also, stelle ich mir das richtig vor, wir haben da die 16.000 Hektar, wo ihr sozusagen mit der Stiftung das Land habt. Da wohnen jetzt indigene Völker im Grunde genommen. Von den Plänen, die du gerade geschildert hast, heißt aber, ihr greift nicht in diesen Primärwald ein, sondern ihr könnt diese Dinge aus dem Wald ziehen, ohne ihn zu verändern.
Das ist genau der Punkt, eine Bioökonomie zu kreieren, die den Wald wertvoller, dass der stehende Wald ist wertvoller als der gefällte Wald. Mhm, ja. Das ist genau das Ziel auch natürlich dieser Ausrichtung. Ne? Ja. Also überhaupt solche Modelle zu entwickeln, die praktisch auch beweisen, dass man in Zusammenarbeit mit dem Wald und der lokalen Bevölkerung eine nachhaltige, erfolgreiche Wirtschaft betreiben kann.
Ja. Wie nehmen denn das, und das wäre jetzt sozusagen meine Frage, wie nehmen denn dann die Völker vor Ort auf, die indigenen Völker? Ne? Da kommt jetzt jemand so aus Europa eingeflogen, okay, ist schon eine Weile in Brasilien, aber wie nehmen die das dann eigentlich auf, sozusagen, mit euren Gedanken, Ideen? Also,
die sind sehr aufgeschlossen und interessiert, weil die ja sozusagen sowieso sich auseinandersetzen müssen mit der Situation. Also die sind ja, können ja sowieso nicht traditionell leben. Also diese Idee, ne, die Europäer oft haben, ja, Indigener mit dem Handy, das passt ja irgendwie nicht zusammen, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Ne? Das sind sehr aufgeschlossene, interessierte Menschen, die natürlich sozusagen von einer traditionellen Lebensweise in eine moderne Zeit springen müssen. Und es geht im Grunde genommen dabei darum, sie diesen Sprung, sie dabei zu unterstützen, Brücken zu bauen von der einen Kultur zur anderen, einerseits die traditionelle Lebensweise selber wertzuschätzen und auch weiterzuführen und andererseits mit hochmoderner Technologie sozusagen die Zukunft mitzugestalten. Und da sind die sozusagen, da ist es eher, dass die Leute, die von außen kommen, ihre inneren Bilder verändern müssen und also ein bisschen runterkommen von diesem traditionellen Indigenen, der irgendwie nur so und so Und auch dieses auf ein Podest setzen oder also da findet sehr viel Projektion statt, sondern sich wirklich mit den Menschen vor Ort auseinandersetzen und sozusagen, wie kann man jetzt hier gut zusammenarbeiten? Und da ist es wie überall, da gibt es Menschen, mit denen ist es einfacher und Menschen, denen ist es schwieriger, aber sozusagen die Honey Queen sind in einer so schwierigen Situation, weil ja die traditionelle Lebensweise hätte ja bedeutet, dass sie nomadisch unterwegs sind. Das ist ja nicht möglich. Sie sind ja im Grunde festgesetzt auf kleine Gebiete. Mhm. Und dafür ist ja auch ihr traditioneller Lebensstil gar nicht gemacht.
Gar nicht ausgelegt. Ne?
Und das sorgt dann dafür, dass die Flüsse leer gefischt sind, weil sie sich eben nicht mehr bewegen. Also es ist ja eine ganz andere, sie sind so konfrontiert mit der modernen Welt, dass es ja sowieso darum geht, da in einen guten Austausch zu kommen und gut zusammenzuarbeiten.
Ja, gerade bei dem Thema Fisch ist mir eingefallen, also natürlich geht es uns auch stark darum, einfach die Initiativen, die es vor Ort sowieso schon gibt, noch stärker zu fördern. Es ist nicht so, dass wir sagen, so, wir machen jetzt das, nach dem Schema, wie wir es hier aus Europa kennen zum Beispiel. Und also zum Beispiel gibt es auch ein oder mehrere Dörfer, mit denen wir zusammenarbeiten, die jetzt gestartet haben, eben Fischteiche anzulegen, weil leider eben in den Flüssen nicht mehr genug da ist, um die Bevölkerung zu ernähren. Und da sind wir super froh, dass es eben viele interessante Initiativen gibt und auch ja, immer mehr Leute, die sich nach rechts und links umschauen, die auch studieren teilweise und eben gucken, wie können wir unsere Lebensqualität verbessern. Und dann liegt es oft nur noch daran, eben die nötige Finanzierung dafür zu bekommen, wo wir dann oft ansetzen. Ja, und manchmal geht es dann auch so, um eben noch jemanden einzuladen, der dann Know-how mitbringt. Oder vielleicht auch Kooperationen mit Firmen, wenn es jetzt zum Beispiel zu diesen ätherischen Ölen geht, die aber auch aus Pflanzen hergestellt sind, die diese Leute sowieso anbauen und mit denen sie sowieso arbeiten. Ja. Also es ist dann oft gar nicht so, es sind gar keine riesigen Schritte. Wir erfinden das Rad jetzt nicht neu dort.
Okay, ich hätte euch auch gefragt, sozusagen, ob man da vor Ort schon ja auch den Klimawandel oder die veränderte Lebensweise oder gezwungene Veränderung der Lebensweise, muss man ja schon sagen. Letztendlich sieht, habt ihr gesagt, Überfischung, weil man halt nicht mehr nomadisch unterwegs ist, zu wenig Wasser. Ja, ich habe immer das Bild von dem Amazonas, ne, da mangelt es nicht an Wasser.
Naja, aber es ist eben genau wie hier auch. Man hat jetzt nicht mehr einfach nur viel Wasser, sondern jetzt hat man Überschwemmungen oder Dürre.
Genau, und das ist ein riesiges Problem.
Die Extreme haben einfach stark zugenommen. Das ist ein wirklich großes Problem und es ist für mich auch immer wieder schockierend, wie schnell das dort geht. Also wie in all den Jahren, die ich da bin, diese letzten 5 Jahre sind wirklich bedrohlich. Also weil eben jetzt ganz oft hintereinander extreme Hochwasser entstehen, die wirklich die Leute, die Ernten wegreißen, die an den Flussufern sind, weil Erdnuss zum Beispiel ist eine wichtige Proteinquelle, die werden direkt am Flussufer angebaut. Wenn dann so ein Hochwasser kommt, ist alles weg. Auch die kleine Stadt wird völlig überflutet. Also es ist regelmäßig eine riesige Katastrophe einmal im Jahr mit dem Hochwasser und dann ein paar Monate später sind die Flüsse ausgetrocknet, dass man überhaupt nicht mehr fahren kann mit dem Boot. Das hat es nicht gegeben vor 10 Jahren. Das gab es nicht, diese Situation. Und jetzt gibt es diese fast jedes Jahr in der Trockenzeit, also wo, in der es trotzdem immer geregnet hat. Das ist ja Regenwald. Ne? Für mich ist es wirklich der Schlüssel. Als ich zum ersten Mal da war, habe ich verstanden, warum heißt der Wald Regenwald. Weil der Wald regnet immer. Der regnet nachts, ohne dass es jetzt aus Wolken regnen muss. Einfach der Wald regnet.
Ja.
Weil es so eine hohe Luftfeuchtigkeit da trotzdem ist. Jetzt in der Trockenzeit regnet der Wald regnet nicht mehr. Das hat aufgehört. Also das ist schon wirklich so mit dem Holzhammer.
Ja.
Wie man praktisch erlebt, wie der Klimawandel diesen Wald verändert und wie die Gefahr, dass er in die Savanne kippt, eigentlich vor unseren Augen sich abspielt.
Genau, dazu hätte ich auch jetzt gerade noch was gesagt, eben dieses Thema, dass der Regenwald in eine Savanne werden könnte. Also da gab es gerade eine wichtige oder bahnbrechende Studie, die eben gesagt hat, bei einer Abholzung des Waldes von 20-25%, da sind wir schon ziemlich nah dran, also es sind ungefähr schon 20% vom Amazonas abgeholzt, könnte eben dieser Tipping Point, also dieser Kipppunkt erreicht werden, wo dann der Regenwald eben kein Regenwald mehr ist, sondern eben komplett sein Ökosystem verändert, also eben zur Savanne wird. Und wir könnten eben dadurch den Regenwald verlieren. Man denkt jetzt, oh, das ist noch so viel übrig. Aber viel davon ist eben auch degradierter Wald, also Sekundärwald. Und es kann wirklich dazu kommen. Also es fehlt eigentlich nicht mehr viel.
Naja, und wenn wir über 20% reden, bringt das jetzt so ein 80% sind noch da dramatisch, aber wir müssen überlegen, in welcher Zeitspanne die 20% verschwunden sind. Ne? Richtig. Die sind jetzt nicht über Jahrtausende verschwunden. Ja. Die sind in den letzten 100 Jahren verschwunden und wahrscheinlich noch kürzer.
Naja, und vor allem halt massiv in den letzten 30 Jahren.
In den letzten 30 Jahren, ne?
Und je nach Definition auch, was man als Primärwald sieht, also wirklich dieser komplett noch natürlich erhaltene Wald. Natürlich gibt es immer indigenen Einfluss auch irgendwie, aber das ist trotzdem noch das natürliche Ökosystem und besteht eben in einem Primärwald noch. Und je nach Definition gibt es nur noch 30% Primärwald im Amazonas.
Ja. Wahnsinn. Lass uns mal lieber nach vorn gucken, ehrlicherweise, weil die Bilder bringen hier den kalten Schauer über den Rücken. Und euren Worten merkt man das auch ehrlicherweise an. Ihr habt es nur live erlebt und nachverfolgen können. Wenn wir so über indigene Völker sprechen, sozusagen, wir haben ja immer so die Anmaßung, dass wir meinen, wir wissen es besser, weil wir irgendwie moderne Technik haben. Lernt man denn sozusagen zum Thema Nachhaltigkeit, also nehmt ihr auch Dinge von indigenen Völkern auf, also aus deren Erfahrungsschatz über Jahrhunderte, Jahrtausende, wo ihr sagt, ja, die Dinge übernehmen wir in die neue Welt oder davon, das beachten wir, wenn wir Projekte umsetzen. Kann man das so sagen?
Ja, also ich habe meine ganze Lebensweise hat sich sehr verändert durch das, was ich von indigenen Kulturen gelernt habe, schon seit den 80ern. Wie gesagt, ich habe damit schon in Nordamerika angefangen und es ist für mich so eine grundsätzliche geänderte Haltung, dass ich alles, was aus der natürlichen Welt kommt, als Mitspieler sehe, mit denen ich sowohl kommunizieren kann, als auch kooperieren kann. Also das ist einfach eine vollkommen veränderte Umgang mit unserer Mitwelt. Ich rede immer gerne von Mitwelt, weil das ist unsere Mitwelt. Also was man von den Indigenen lernen kann, ist, dass eben Tiere, Pflanzen, Elemente, Steine, das sind unsere Brüder und Schwestern und nicht irgendwie Dinge, Objekte. Wir haben halt in unserer Kultur im Grunde aus der natürlichen Welt eine Ressource gemacht und sie damit objektifiziert. Und in den indigenen Kulturen ist die Umgebung, die Mitwelt, die natürliche Welt lebendig und man interagiert. Und das ist einfach so eine grundsätzlich andere Umgangsweise, die mich nachhaltig geprägt hat und die ich auch einfach merke, wie gut sie tut. Weil man ist wieder Teil eines Ganzen. Also unsere Separations, diese Illusion der Getrenntheit ist ja bei uns Programm. Wir gehen automatisch davon aus, dass wir solche Einzelwesen sind. Und über diese indigene Sichtweise hat man ganz anderen Kontakt und ist ganz anders eingebettet in ein großes Gesamtorganismus. Und das wirkt sich natürlich auf alles aus. Es fängt damit an, wenn ich irgendwo hingehe und da plane, irgendwas zu machen, was zu bauen oder mich dort niederzulassen, dass ich erstmal gucke, wo bin ich denn hier, was ist das hier für ein Ort, wie fühlt sich das hier an, ist der Ort damit einverstanden, heißt er uns hier willkommen oder will der uns eigentlich nicht haben? Ich sag jetzt mal so, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, so was ist sehr weit weg von uns.
Wollte gerade sagen, bei uns fährt der Bagger vor und dann...
Ja, zuerst kommen die Architekten oder die Projektplaner und sagen, wir machen das. Und die sehen gar nicht, wer da vor Ort ist. Und irgendwie, wir sind davon so weit weg. Und deswegen denke ich eben auch, dass es notwendig ist, also da kommt man dann gleich zum nächsten Thema, ne, diese kulturelle Brücke zu bauen. Weil es ja gar nicht so ist, dass nur sozusagen, es geht ja gar nicht nur darum, den Amazonas zu schützen, es geht ja auch darum, uns hier irgendwie klar zu machen, wer wir hier sind. Und dass wir hier sozusagen ohne unsere Lebensgrundlagen zu zu erkennen und auch wertzuschätzen und irgendwie einen anderen Umgang damit zu erlernen, werden wir halt auch vollkommen gegen die Wand laufen. Also es ist ein Thema, das ja in beide Richtungen eigentlich hohe Priorität haben sollte.
Ja, ja. Aber ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, ne? Sozusagen auch, du hast gesagt, Brücken bauen. Ne? Das ist ja ein Teil eurer Lösung. Steht auch in meinem Fragenkatalog, den ich gerne mit euch besprochen hätte. Sozusagen, lass uns da ruhig da weiterspringen, Brücken bauen, ne? Geh ruhig da noch ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, das ist wichtig. Ne?
Ja, also
du hast, glaube ich, gut schon aufgezeigt, wovon, dass unser Blick sich auch verändert.
Genau, also es geht schon auch darum, dass also sowohl das, also dass Indigene und dort lebende Leute die Möglichkeit haben, sich innerhalb unseres modernen Systems ihre Kanäle zu finden und sich auch Ausdrucksmöglichkeiten. Und andererseits geht es eben auch darum, dass wir überhaupt von deren Wissen was erfahren und auch davon lernen und profitieren können. Also es geht in jeder Richtung um Austausch. Mhm. Also so sehen wir das auch. Es geht um Austausch und um ein sich begegnen. Und begegnen heißt eben immer, weder muss ich den anderen auf den Podest heben, noch muss ich ihn irgendwie runter machen. Begegnung bedeutet, wir begegnen uns wirklich. Und dafür sind wir sozusagen, dafür machen wir dann kulturellen Austausch. Also wir holen Indigene hier nach Berlin, sorgen dafür, dass sie sich mitteilen können, dass sie ein Podium bekommen, dass sie gehört werden, dass sie wahrgenommen werden, dass vielleicht auch erkannt werden kann, was alles für uns da drin steckt in diesem Kontakt. Also wie sehr wir hier in Europa und hier ganz konkret jetzt in Deutschland als deutscher Verein, wie interessant das ist, andere Kulturen und deren Sichtweise für unsere heutigen Themen, die wir ja hier auch haben. Wir haben ja nun mal das Thema Transformation und Klimawandel und Ökokollaps. Ja. Wie kann man denn von solchen Kulturen dafür etwas Brauchbares lernen, auch hier?
Spannend. Und wie wird das so wahrgenommen? Was ist so denn, also wie wird das in Deutschland angenommen?
Also es gibt einerseits eine Szene, die es sehr interessiert, das kann man schon sagen. Also Indigene sind ja heute hip, sage ich mal, ein bisschen. Also als ich in den 80er Jahren mit Indigenen studiert habe, da war das so ein Tabu, das durfte man nicht in Lebenslauf schreiben, es ging wirklich nicht, es war ein absolutes No-Go.
Ja.
Das hat sich ja Gott sei Dank doch sehr geändert. Und trotzdem ist es immer noch so, dass Indigene oft nicht gehört, nicht ernst genommen, nicht als echter Player überhaupt sozusagen wahrgenommen werden. Und das ist natürlich auch ein Problem, auf das wir versuchen aufmerksam zu machen. Ne? Da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Beispiel.
Ja, COP30, genau. Also die Klimakonferenz findet jetzt in Beleng statt, also im Amazonas, Beleng do Pará im Amazonasgebiet. Und natürlich wird es da eine starke Repräsentation von Indigenen geben. Aber was wir eben oft mitbekommen, ist so dieses, wie du gesagt hast, Indigene sind hip und irgendwie ist man schon auf den Trichter gekommen, ja, Indigene sind auch irgendwie wichtig und die müssen auf jeden Fall mitreden. Aber ich finde, es geht nicht darum, die Indigenen mit einzubeziehen, wenn wir jetzt um Klimaschutz oder Naturschutz sprechen, es geht nicht darum, die irgendwie mit einzubeziehen. Eigentlich ist es genau andersrum. Die machen schon die Arbeit seit Jahrtausenden. Die stellen sich gegen die Bagger, die stellen sich gegen die Maschinen und gegen die Großgrundbesitzer, die ihr Land nehmen wollen, seit der Kolonialisierung, also seit 500 Jahren eigentlich. Und deswegen geht es, finde ich, vor allem darum, eben zu gucken, was können wir tun, um sie bei ihrem Kampf zu unterstützen. Und da gibt es so ein Sprichwort eben, früher haben wir noch mit Pfeil und Bogen gekämpft, und jetzt ist unser Kampf aber mit Stift und Papier. Also es geht es darum, eben durch rechtlich irgendwie Schritte zu finden, die unser Land schützen. Und ich würde sogar noch weitergehen, eben heute ist es vielleicht nicht nur Stift und Papier, sondern zum großen Teil auch das Smartphone. Also dass die Öffentlichkeit auch Bescheid weiß, was in den teilweise sehr, sehr entlegenen Gebieten los ist. Und dafür ist es auch besonders wichtig, dass die hier eine Stimme bekommen. Und da sehen wir uns als Living Gaia eben auch sehr stark, dass wir ein Sprachrohr schaffen für die Indigenen im Amazonas, dass Leute hier einfach mehr Bescheid wissen. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch hier,
Und ihnen auch immer wieder Arbeit die Möglichkeit geben, zu selber zu sprechen.
Ja, aber viele war ja auch vor uns mit der App, wie ich das verstanden habe, ein guter Punkt. Ne? Also sie sind in ihrer natürlichen Lebensweise, haben aber trotzdem das Handy bei, um das Foto zu machen und was auch immer damit an den Pranger zu stellen oder festzustellen, dass da etwas läuft, was nicht so laufen sollte. Und ihr wiederum seid die Brücke in die, sag ich mal, digitale Gesellschaft, dass das dann auch wahrgenommen wird und nicht untergeht.
Ja, ja, und auch, was wir auch machen, ist, sie dabei zu unterstützen, sozusagen Strukturen aufzubauen, die ihnen ermöglichen, eigene Projekte finanziert zu bekommen. Also zum Beispiel eine Vereinsstruktur, genau, ist ja jetzt nicht was ursprünglich Indigenes, aber es ist halt, wir unterstützen, haben halt zum Beispiel unterstützt, okay, dass die indigenen Frauen einen Verein gründen, der es ihnen ermöglicht, Funds zu bekommen aus Brasilien und dann ihre Projekte umzusetzen. Und solche Prozesse begleiten wir eben auch ganz stark. Das ist eben auch wieder eine Brücke in unsere Welt hinein. Ja. Also Strukturen aufbauen, die man halt braucht in unserer Welt. Und aber um ihre Tradition, also um an Mittel zu kommen und auch an Öffentlichkeit zu kommen, um aber ihre eigenen Traditionen aufrechterhalten zu können, zum Beispiel.
Ja. Aber Frauen ist ein gutes Stichwort. Um Frauen kümmert ihr euch ja nochmal insbesondere, richtig?
Ja.
Gibt es da einen Unterschied also zu unserer Gesellschaft? Also wir reden ja auch über, will ich jetzt sagen, Frauenquoten, aber das ist ja gerade auch auf dem Rückmarsch. Irgendwie ja alles gefühlt, habe ich den Eindruck, in manchen Dingen. Ich hoffe es zumindest nicht dauerhaft, sondern dass das sich wieder umdreht. Aber wie ist das bei indigenen Völkern?
Na, das kann man natürlich gar nicht pauschalieren, weil das bei indigenen Völkern auch ganz unterschiedlich ist. Da, wo wir jetzt unterwegs sind, ist auf jeden Fall ist es sehr patriarchal und die Frauen, ich vermute, es kommt viel dadurch über die Kolonialisierung. Und deswegen unterstützen wir die Frauen halt auch sehr, sich zu organisieren und auch einen anderen Status zu bekommen und eine andere Möglichkeit mit Einfluss zu nehmen, zu Entscheidungen zu treffen und eben ihre eigenen Projekte zu machen, weil die brasilianische Kultur ist jetzt schon eher eine recht machohafte Kultur und insofern ist, und natürlich kann man sich vorstellen, wer damals vor 100 Jahren da angekommen ist, da hinten im Amazonas, das waren jetzt nicht die netten Typen. Das heißt, da ist sehr viel Schlimmes passiert und um zu überleben, haben sicherlich viele Indigene auch die Lebensweisen der Siedler dort mit angenommen und imitiert und das hat jetzt den Frauen nicht unbedingt gut getan. Andererseits sind die indigenen Frauen so powerful, also die sind halt so die Träger dieser Kultur, das ist auch etwas, was mich immer wieder sehr berührt hat. Die Stärke dieser Frauen ist so unglaublich, was die alles leisten, ist so immens, dass eben auch klar ist, um die Honey Queen zu unterstützen, muss man die Frauen stärken. Die Frauen haben so ein hartes Leben, weil die auch so viele Kinder haben, weil es auch sozusagen ganz vorsätzlich haben die Honey Queen sich nach der starken Dezimierung auch entschieden, wir müssen einfach wieder, weil viele indigene Völker sind ja ausgestorben im Amazonas oder sterben immer noch aus. Ja. Diese Ethnie Honey Queen ist jetzt relativ groß, aber auch deshalb, weil sie eben seit 30 Jahren entschieden haben, wir müssen wieder viele werden. Wir sind so dezimiert worden durch die Kolonialgeschichte, die halt jetzt vergleichsweise jung ist da hinten im Amazonasgebiet. Ne, die Europäer sind vor 500 Jahren da angekommen, an der Küste, aber bis sie sich dann vorgekämpft hatten in den Amazonas, das hat halt lange, schon auch ein paar Jahrhunderte gedauert. Deswegen sind die Honey Queen einerseits noch ganz traditionell, sprechen auch noch ihre Sprache, sind also noch nicht so lange kolonialisiert, sage ich mal. Und andererseits aber ist diese harte Kolonialgeschichte noch nicht lange her. Also man hat so mit verschiedenen Themen zu tun.
Okay. Ja. Den habe ich verstanden und sehe die Herausforderung an der Ecke. Ich sehe aber leider auch die Zeit voranrennen sozusagen und wir haben eigentlich auf dem Zettel, hätten wir ja noch einige Themen, die wir besprechen sollten.
Ja, schade.
Ist irgendwie sozusagen ein bisschen schade. Vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge oder so. Könnten wir ja auch sozusagen nochmal angehen. Denn ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema und wie gesagt, für viele ja noch ein letztendlich sehr, sehr fremdes Thema. Lass mich mal kurz gucken. Ich hatte überlegt, wo wir jetzt nochmal kurz vorbeigehen. Fällt euch ein Punkt ein, wo ihr sagt, den sollten wir unbedingt nochmal drauf eingehen? Frage ich mal so.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, vielleicht auch darüber noch zu sprechen, wie wir in Deutschland auch eine Verantwortung tragen mit dem Thema Amazonas.
Ja.
Da können wir vielleicht mal kurz noch einen kleinen Exkurs machen.
Sehr gerne.
Also eben, man fragt sich immer, was kann der Einzelne tun und so weiter. Und natürlich sind wir hier auch direkt mit der Amazonas-Zerstörung mitverantwortlich. Also der größte Teil eigentlich der Amazonas-Zerstörung kommt von Fleischproduktion. Also es sind ungefähr 70%, die für Rinder abgeholzt werden. Und ein großer Teil geht eben auch in die EU von dem Fleisch. Das zweite hat auch mit Fleisch zu tun, und zwar sind es Futtermittel, eben vor allem Sojaproduktion, Sojaschrot, der von Deutschland importiert wird. Und Deutschland ist der zweitgrößte Fleischproduzent in der EU. Also wir sind ein großer Abnehmer von Sojaschrot in Brasilien. Und dann gibt es natürlich noch viele andere, sagen wir mal, eben nicht ganz so stark bedeutende Faktoren, aber das sind eben auch Rinderprodukte, sowie Leder zum Beispiel. Und natürlich spielt Holz auch eine große Rolle. Also es gibt auch immer noch teilweise Holz, was über Umwege umdeklariert wird und dann bei uns ganz legal in Europa ankommt. Zellstoff ist auch ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Also unsere Papier, trotz der Digitalisierung hat unser Papierhunger noch nicht aufgehört. Und ein ganz großer Teil davon kommt eben auch aus dem Amazonas und aus anderen Ökosystemen, auch von Brasilien. Dann gibt es natürlich auch deutsche Unternehmen, die ganz klar dort davon profitieren. Und also klar, was Finanzierung angeht, JBS ist der größte Fleischproduzent der Welt, also ein brasilianischer Konzern, der auch natürlich international finanziert wird. Und da gibt es natürlich teilweise auch deutsche Unternehmen, die da mit drinstecken. Und dann gibt es Infrastrukturprojekte. Und wir wissen, Deutschland ist sehr stark, was Ingenieurskunst angeht und auch viele Unternehmen, die eben bei den großen Infrastrukturprojekten wie Staudämmen, Straßen, Eisenbahnen, jetzt gerade gibt es zum Beispiel eine neue Eisenbahntrasse, die gebaut wird im Amazonas, um den Sojaschrot noch einfacher an die Küste zu transportieren, dass er dann leichter verschifft werden kann. Und da sind eben deutsche Unternehmen auch mit beteiligt. Ich glaube, das ist auch vielleicht interessant, sich das nochmal vor Augen zu rufen, und dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, der Amazonas.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt nochmal, ne? Also der Raubbau geht weiter, wir sind Teil dessen davon, profitieren davon, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das heißt, umso wichtiger darauf zu achten, was man tut, was man nutzt, was man zu sich nimmt. Ich glaube, ein guter Punkt. Also wir werden so einen Podcast natürlich nicht über, also für so eine Themenvielfalt, so eine Themenbreite und vor allen Dingen so ein Thema, was vielleicht auch vielen gar nicht so geläufig ist in Europa, gar nicht so richtig gerecht. Wir müssten da mehrere Stunden drüber sprechen, aber man kann euch ja erreichen. Man kann mit euch ja in die Diskussion gehen. Ihr habt eine eigene Internetseite, vielleicht sagen wir gleich nochmal die Adresse. Da kann man die Informationen holen, ihr seid auch telefonisch erreichbar. Und wer dann tiefer einsteigen will, und wir vereinbaren einfach einen zweiten Teil irgendwann im nächsten Jahr. Und dann vertiefen wir irgendwie das eine oder andere Thema. Aber wo bekommt man euch? Vielleicht wollt ihr noch die Internetadresse vielleicht kurz ansagen.
Ja, also unsere Website ist living-gaia.org. Gaia schreibt man mit I, ganz einfach. Und dann haben wir auch unser Instagram, das ist living.gaia. Da sind wir auch aktiv. Das sind eigentlich die besten Kanäle, wo man uns erreichen kann. Auf der Internetseite findet man auch unsere E-Mail-Adressen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden. Wir sind ein sehr kleiner Verein. Wir bestehen eigentlich nur aus 4 Personen. Und deswegen sind wir sehr nahbar, sag ich mal. Also wenn man uns eine E-Mail schreibt, bekommt man auch von einer echten Person was zurück und man kann auch mit uns telefonieren, man kann uns auch in unserem Büro besuchen in Berlin. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Jetzt kommen, ich sehe, höre schon die Fragen der Hörerin, wie jetzt? Jetzt sind das nur 4 bei so vielen Themen.
Ja.
Das liegt natürlich an den Kooperationen vor Ort. Ihr kooperiert ja sehr stark vor Ort,
genau.
Im Grunde genommen. Das können natürlich nicht nur 4 Menschen stemmen. Also das wäre, glaube ich, definitiv unmenschlich bei der Vielfalt der Themen.
Ja. Ja, wir sind aber tatsächlich, ich bin auch immer wieder sogar erstaunt, wie viel wir schaffen, weil, wie gesagt, wir sind vier, aber wir arbeiten auch zum großen Teil ehrenamtlich und gar nicht nur, also ich zum Beispiel, ich habe eigentlich einen anderen Beruf. Ich habe, also sozusagen, das ist sozusagen mein Hobby und ich kann das nicht hauptberuflich machen, ja. Dann wären wir schon, es wäre schon schön, wenn wir noch mehr Menschen finanzieren könnten, die wirklich hauptberuflich diese Projekte vorantreiben können, weil, also das ist, wir sind wirklich ganz kleiner Verein, dafür haben wir eigentlich doch schon auch viel geschafft.
Ich denke, ihr könnt stolz sein, auch wenn jemand euch nicht kennt. In der letzten Stunde hat er eine Menge über eure Arbeit erfahren und eure Intentionen und eure Engagement. Und ich drücke die Daumen, vielleicht hört der eine oder andere gerade zu, dem gerade einfällt, oh, da muss ich mich mal melden. Also, aber wir machen natürlich die 5x5 auch mit euch beiden sehr, sehr gern. Also einfach kurz ergänzen, beziehungsweise gibt es zum Schluss noch eine Frage, die euch jeder eine stellen darf. So, ja, ich, Alexandra Schwarz-Schilling, stehe für...
Ich stehe für ein holistisches Weltbild.
Und ich, Simon Knob, stehe für?
Ich stehe für Optimismus auf jeden Fall. Sonst wäre ich nicht hier. Und ich glaube, es ist auch was uns beide verbindet, dass wir daran glauben, dass wir noch die Kurve kriegen als Menschheit mit dem Schutz unserer Welt und unserer Mitwelt, wie Alexandra gesagt hat.
Da bin ich mir sicher. Das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Nachhaltigkeit heißt für mich, Alexandra?
Heißt für mich eine kooperative Haltung allem, was lebt, gegenüber.
Was heißt für dich Nachhaltigkeit?
Ich finde oft den Begriff schon ein bisschen schwierig. Ich finde, der ist schon so oft benutzt worden. Aber wenn ich wirklich das ernst nehmen will, dann würde ich sagen, es ist eine Verpflichtung gegenüber den kommenden Generationen. Also, dass ich mich dazu verpflichte, den kommenden Generationen eine lebenswerte Welt zu ermöglichen. Und da würde ich auch nicht nur Menschen einschließen, da würde ich sozusagen kommenden Generationen von allen Lebewesen mit einschließen.
Ich weiß, der Begriff ist schon ein bisschen raus, aber er kommt nochmal. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals, Alexandra.
Ich würde niemals mein Geld sorglos investieren.
Und Simon?
Ich würde niemals eine Partei wie zum Beispiel die FDP wählen, weil ich finde, es gibt auf jeden Fall eine persönliche Verantwortung und jeder Einzelne eben hat, wir leben über unseren Verhältnissen hier in Deutschland, ich glaube, das kann man niemanden ausnehmen, aber ich finde eben, dass die Politik der Wirtschaft klare Grenzen setzen muss. Und dann zum Beispiel gibt es so Sachen, wo ich nicht verstehe, wie es in Deutschland noch möglich ist, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, eigentlich, dass wir nachhaltig sein wollen, dass zum Beispiel Bahnfahren immer noch teurer ist, als zu fliegen. Und das sind so Sachen, die kann eben der Einzelne nicht lösen. Dann würde ich eben auch eher ins Flugzeug steigen, als mit der Bahn zu fahren, wenn ich mir das einfach nicht leisten kann.
Ja. Wobei Deutschland-Ticket war ja schon Meilenstein, muss man ja sagen.
Ja, da finde ich zumindest. Das war auf jeden Fall schon gut.
Na, also für die letzten zig Jahre, wo nichts passiert ist. Ja. So, folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt. Du kannst dir eine Frage stellen, Alexander.
Ja, vielleicht, was wir brauchen.
Was braucht ihr?
Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Öffentlichkeit, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen Mitglieder, wir brauchen gerade in den heutigen Zeiten dringend Leute, die interessiert sind an einer Partnerschaft mit so einem Verein wie unserem, der eben... Also wirklich als Partner der Wirtschaft, das wäre unser Wunsch.
Okay, ich hoffe, der Ruf ist von vielen gerade gehört worden.
So, oft, Entschuldigung, seid ihr noch gerade da kurz einzuhaken. Oft kommt es oft aus Ecken, wo man gar nicht so denkt. Also zum Beispiel brauchen wir auch bei IT Unterstützung, wir brauchen bei Buchhaltung Unterstützung. Das sind so banale Themen, wo man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt gerade dran denkt, dass wir das brauchen könnten. Aber ich würde es einfach jedem, der das hört und sagt, er möchte uns gerne unterstützen, aber weiß nicht wie, tritt mit uns ins Gespräch und wir finden auf jeden Fall eine Kooperation.
Und für einen Experten in dem Bereich ist das vielleicht gar kein großer Aufwand, eben. Der sagt, das mache ich mal mit für einen Verein. Ne? Ja, sehr, sehr gut. Ihr seid zu zweit. Wir haben ganz viel besprochen. Also Simon, du darfst natürlich auch noch eine Frage stellen.
Ja, ich habe auch darüber eigentlich nachgedacht, dass ich gerne noch was loswerden würde, wie man den Verein am besten unterstützt. Das meiste wurde jetzt aber schon gesagt. Also vielleicht kann ich einfach auch nochmal sagen, dass wir eine kleine Organisation sind, wo eben der persönliche Kontakt sehr gut möglich ist, was, glaube ich, für viele Leute auch nochmal ein Anreiz sein könnte, als es zu den großen Organisationen zu gehen. Also überhaupt nichts gegen die machen eine super Arbeit, aber bei uns ist man einfach viel individueller auch im Kontakt und kann viel mehr und genauer verfolgen, wie wir eben Geld für die Projekte einsetzen. Und wir sind sehr schlank aufgestellt. Also wir haben mit unseren geringen Mitteln schon sehr viel erreicht. Dadurch, dass viele von uns ehrenamtlich arbeiten und dadurch, dass wir ein sehr starkes Netzwerk einfach auch haben in Brasilien vor Ort.
Sehr gut. Der Impact geht da sozusagen eins zu eins dahin, wo er hingehört. Also ich glaube, jeder, der euch vorher nicht gekannt hat, hat riesen Respekt, was ihr bewerkstelligt. Ihr habt uns eine Welt geöffnet, die für mich zumindest sehr fremd ist. Immer noch, jetzt nicht mehr, ein Stück weniger. Ich verstehe eure Motivation und Intention. Ich glaube, die Bilder sind angekommen, auch die Dramatik dahinter. Also ich bin euch sehr dankbar, dass ihr gleich zu zweit euch die Zeit genommen habt. Liebe Alexandra, lieber Simon, ich danke euch, dass ihr da wart bei 5 nach 12. Das Versprechen für einen zweiten Teil steht von meiner Seite. Definitiv. Ich unterstütze euch da sehr, sehr gern, wenn es hilft. Und ich hoffe, viele haben das gehört und unterstützen euch. Dankeschön. Und für alle Hörerinnen und Hörer, bleibt neugierig. Die nächste Folge von 5 nach 12 folgt bald.
Vielen Dank.
Danke, lieber Enrico. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.